Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In diesen Wochen findet in New York die Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag statt. Eine Konferenz, die alle 5 Jahre routinemäßig durchgeführt wird. Sie erregt in diesem Jahr besonders viel Aufmerksamkeit, unter anderem, weil Barack Obama sich für die Abrüstung von Atomarsenalen einsetzt. Von der nach wie vor bestehenden Gefahr eines atomaren Krieges, jetzt Hans-Jörg Schulz im Gespräch mit Walter Stützle, dem früheren Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI.
Hiroshima, Japan, 6. August 1945, es war 8 Uhr und 16 Minuten, als der grausamste Bombenabwurf der Weltgeschichte geschah. Um 1.35 Uhr war der amerikanische Luftwaffenbomber Enola Gay mit einer Atombombe beladen worden, die die Fliegercrew liebevoll als Little Boy bezeichnete. Um 2.45 Uhr startete die Enola Gay zu ihrer tödlichen Mission. Nach kurzer Fallzeit schlug Little Boy ein in Hiroshima und entfaltete eine Hitzewirkung von über 6000 Grad, die noch in einem Umkreis von 10 Kilometern die Bäume sofort in Flammen aufgehen ließ. Von den 76.000 Häusern der Stadt wurden 70.000 total beschädigt. Bis zu 200.000 Menschen waren sofort tot. Menschen, die sich im innersten Stadtkern aufhielten, verdampften im wahrsten Sinne des Wortes. Der radioaktive Niederschlag tötete in der Folgewoche weitere 60.000 Menschen, die den Bombenabwurf noch überlebt hatten. Noch Jahrzehnte später starben Menschen an Krebserkrankungen als Folge der Radioaktivität. Zählt man diese hinzu, so hat es eine einzige Bombe geschafft, 98% der in der Großstadt Hiroshima lebenden Menschen zu töten. Drei Tage später, am 9. August vor 65 Jahren, ordnete US-Präsident Harry S. Truman den Abwurf einer zweiten Atombombe über Nagasaki an. Die beiden Atompilze prägten sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit so tief ein, dass seither nie mehr eine Atombombe abgeworfen wurde. Während des Kalten Krieges zwischen Ost und West spielte die Atombombe freilich eine wichtige strategische Rolle, und es grenzt fast an ein Wunder, dass sie etwa in der Kuba-Krise nicht eingesetzt wurde. Nach dem Fall der Mauer vor über 20 Jahren wurde es eher ruhig um diese schlimmste aller Waffen, obwohl mutmaßlich in den Katakomben der Länder, die Atomwaffen besitzen, noch bis zu 100.000 solcher Waffen ruhen, die die Welt vielfach zerstören könnten. Jetzt redet man wieder über die Atombombe, nicht nur auf der New Yorker Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag. Was ist geschehen, dass die internationale Politik plötzlich wieder über die Vision einer Welt mit weniger oder gar keinen Atomwaffen diskutiert? Darüber habe ich mich mit dem Sicherheitsexperten Walter Stützle unterhalten. Walter Stützle war langjähriger Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI und bis 2002 Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium. Heute unterrichtet Professor Stützle an der Universität Potsdam.
Zwei Sachen sind geschehen. Erstens, in Amerika gibt es einen neuen Präsidenten, Barack Obama, der sich das Thema Welt ohne Nuklearwaffen auf seine Fahnen geschrieben hat. Das erste Mal, dass ein amerikanischer Präsident das gemacht hat. Und zweitens, das Bewusstsein in der Welt für die Gefahren, die mit der Nutzung des Atoms einhergehen, ist deutlich gestiegen, unter anderem wegen der Terrorismusgefahr.
Und da gibt es Initiativen, eine Initiative, die heißt Global Zero, setzt sich für eine Welt ein, die ab 2030 atomwaffenfrei sein soll. Ist so ein Planspiel aus Ihrer Sicht überhaupt realistisch?
Das Interessante an dieser Initiative ist ja, dass sie gestartet worden ist von ehemaligen Anwälten, Praktikern, Architekten der nuklearen Abschreckung wie Henry Kissinger oder George Shultz, dem ehemaligen amerikanischen Außenminister, oder in Deutschland Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher, Egon Bahr. Das heißt, diese Initiative verdankt die Öffentlichkeit einer Generation, die im Umgang mit Nuklearwaffen entweder als Besitzer oder als Nutznießer sehr persönliche Erfahrungen gesammelt haben und die wissen, dass hier eine große Gefahr lauert, um die man sich besser kümmert, bevor die Gefahr sich um uns kümmert, um die Menschheit kümmert. Und das Ziel, eine Welt ohne Atomwaffen zu haben, wird von niemandem leicht eingeschätzt, von dieser Generation schon gleich gar nicht. Aber es wird deutlich ausbuchstabiert, in einzelne Schritte zerlegt, sehr realistische Schritte. Und den ersten Schritt hat Obama jetzt gemacht, indem er den Nuklearwaffen eine neue, eine defensivere Rolle zugewiesen hat.
Sie haben die Namen aufgezählt, der Protagonisten dieser atomwaffenfreien Welt. Heißt das, man muss sehr alt werden, um einzusehen, dass eine Welt ohne Atomwaffen sicherer ist?
Ja, das ist eine schwierige und sehr interessante Frage, Herr Schulz, die ganz schwer zu beantworten ist. Ich glaube, dass der Grad der Erfahrungsgesättigkeit dieser Generation schon eine große Rolle spielt und ihre persönliche Erfahrung, gelegentlich in den Abgrund der nuklearen Verwüstung geschaut zu haben, eine wichtige, auch eine moralische Antriebfeder ist bei diesem Versuch, das Thema neu aufzulegen und voranzutreiben. Interessant, weil jemand wie Richard von Weizsäcker ja einen Bruder hatte, nämlich Karl Friedrich von Weizsäcker, der große Philosoph und Physiker, der ja über viele Jahrzehnte schon während des nuklearen Abschreckungszeitalters für dieses Ziel gefochten hat und eigentlich nur unter seinesgleichen Gehör gefunden hat, aber politisch nicht wirksam geworden ist. In seine Fußstapfen sind die neuen Initiatoren mitgetreten und da spielt sicherlich die Alterserfahrung eine große Rolle.
Viele von diesen Protagonisten waren vor 20 Jahren noch an den Schalthebeln der Macht. Richard von Weizsäcker war deutscher Bundespräsident, als die Mauer fiel. Warum hat man den damaligen Zeitpunkt nicht genutzt? Das wäre doch eigentlich der richtige gewesen, als der Ost-West-Konflikt beendet war.
Ich glaube, eine Reihe von Faktoren spielt hier eine Rolle. Das eine ist, dass 1989, 1990 die Ereignisse so sturzbachartig über die politisch Verantwortlichen hereingeflutet ist, dass sie alle Hände voll zu tun hatten, um das Thema Ende der europäischen Spaltung, Ende der deutschen Spaltung, Ende der Besatzungsregime einigermaßen und mit Gewinn vor allen Dingen für die Menschen in den Griff zu bekommen. Das heißt, große strategische Fragen wie die, die Sie stellen, für die war im Zweifelsfalle keine Zeit. Und eine der ganz großen Fragen, die deshalb unter den Schlitten gekommen ist, und darunter werden wir noch lange leiden, weil sich jetzt ja zeigt, dass zum Beispiel die NATO immer noch nicht in der Lage ist, das Thema richtig anzupacken, ist die Frage, wie gehen wir mit Russland um und mit den Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation. Das hätte man zu Zeiten der großen Wende schon sehr viel konstruktiver anpacken können. In diesem Zusammenhang wäre dann sicherlich die Frage der Abrüstung, Rüstungskontrolle bedeutsam geworden und in dem Zusammenhang dann auch die Nuklearfrage, was zeigt, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, die Frage einer atomwaffenfreien Welt ist nicht zuerst eine technische Frage, sondern in allererster Linie und hauptsächlich eine politische Frage.
Dann schauen wir doch nochmal in diese Politikgeschichte zurück. Es ist ja eine Geschichte der Atomwaffen seit 1945. Damals hatten nur die USA die Bombe und setzten sie auch prompt zweimal in Japan damals ein. Warum hat denn nicht damals schon gleich die Tragödie von Hiroshima und Nagasaki dazu geführt, dass die Atomwaffen wieder abgeschafft wurden?
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja geprägt durch ein intensiven, erbittert ausgetragenen Machtkampf zwischen den beiden damaligen Weltführungsmächten, nämlich der damaligen Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es hat eine Reihe von Plänen gegeben, schon 1945-46, zum Beispiel den Baruch-Plan, auf Nuklearwaffen zu verzichten. Aber der Vorschlag kam immer gerade von denen, die schon eine Nuklearwaffe hatten, und wurde von denen abgelehnt, die noch keine hatten, aber im Begriff waren, sich eine zuzulegen. Also Amerika hatte schon zweimal abgeworfen, wie Sie richtigerweise uns an dieses bittere Ereignis erinnern. Die Sowjetunion hatte noch nicht, lehnte deswegen ab, wollte erst selbst eine Atomwaffe haben. Das hat sich dann später fortgesetzt mit England, mit Frankreich, mit China, das natürlich nicht zulassen konnte, dass die kommunistische Führungsmacht Sowjetunion allein nuklear da ist. Übrigens auch mit Blick auf die Machtverhältnisse in Asien.
Aber das zeigt doch auch, es war damals auch eine Prestigefrage für eine Großmacht, die Atomwaffen zu haben.
Es war zuallererst eine Prestigefrage und es war zuallererst eine Frage, wie sichere ich mein politisches Gewicht im sicherheitspolitischen Weltführungsgremium, nämlich dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, zusätzlich ab, nicht nur durch das Vetorecht, sondern auch durch sichtbare Instrumente großer Machtpolitik, und dazu gehörten die Nuklearwaffen.
Warum sind denn dann später noch Frankreich und England dazugekommen? Was hatten die davon?
England war ja sogar schon etwas früher interessiert als die Vereinigten Staaten an den Nuklearwaffen, und Englands Wunsch nach sicherheitspolitischer Unabhängigkeit zieht sich durch die englische außenpolitische Geschichte bis zum heutigen Tage, diktiert ja auch die antieuropäische, die Anti-Integrationspolitik des Vereinigten Königreichs, unter dem die Europäische Union leidet seit vielen Jahren. Bei Frankreich war es so, dass de Gaulles Misstrauen, oder sagen wir besser, das französische Misstrauen in die Abhängigkeit von anderen Staaten, insbesondere verkörpert durch Charles de Gaulle, dazu geführt hat, sich Nuklearwaffen zuzulegen. Pikanterweise, wie man aus der Forschung weiß, nicht nur aus eigenem Vermögen, sondern durchaus auch mit amerikanischer Hilfe.
Parallel hat sich ja dann zur Waffennutzung mit dem Atom, hat sich ja auch die friedliche Nutzung der Kernenergie damals ausgebreitet. Was gibt's denn da für einen geschichtlichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Nutzungsformen?
Es gibt den Zusammenhang, dass Ende der 60er Jahre der amerikanische Wunsch, nämlich die Ausbreitung der Kernwaffen zu verhindern, zum Kernwaffensperrvertrag führte, 1968. Der dann Anfang der 70er Jahre in Kraft getreten ist. Und Kern dieses Kernwaffensperrvertrages war es und ist es bis heute, die Zahl der Kernwaffenmächte zu begrenzen, damals auf 5, aber die friedliche Nutzung der Kernenergie nicht zu behindern. Das heißt, es war den Ingenieuren dieser Politik klar, dass angesichts eines wachsenden Energiebedarfs man keinem Staat versagen sollte, die friedliche Nutzung der Kernenergie für Energiezwecke zu betreiben. Aber auf jeden Fall sollte man dies mit so scharfen Kontrollen versehen, dass daraus nicht der Versuch wird, über den Weg der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie hinzukommen zu Atomwaffen. Das ist das Thema Iran heute. Diesen Zusammenhang gibt es seit dem Ende der 60er Jahre. Leider nicht mit großem Erfolg, denn Indien und Pakistan sind diesem Vertrag nicht beigetreten, haben sich mittlerweile Atomwaffen zugelegt. Israel ist dem Vertrag nicht beigetreten, hat sich nach eigenem Bekenntnis auch Atomwaffen zugelegt. Und bei Iran und Nordkorea tappen wir etwas im Dunkeln, aber es gibt den begründeten Verdacht, dass beide auf dem Weg sind, dies auch zu tun.
Wie gefährlich ist es denn heute, wenn wir mal das Beispiel Israel nehmen? Der Nahe Osten ist ja nach wie vor das große Pulverfass. Als wie gefährlich schätzen Sie die israelische Bombe ein? Was kann sie auslösen in der Nachbarschaft?
Die israelische Sicherheitspolitik ist ja gekennzeichnet durch mehrere Faktoren. Einer dieser Faktoren ist, dass Israel davon überzeugt ist, nur durch eigene Vorkehrungen, im Hintergrund immer gestützt von den Vereinigten Staaten, seine Sicherheit bewerkstelligen zu können. Das ist historisch bedingt und auch historisch erklärbar. Aber mittlerweile hat sich doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass Israel, wenn es seine Sicherheit allalong bewerkstelligen will und sicherstellen will, an einer Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern nicht vorbeikommt. Die Palästinenser ihrerseits, gestützt von einigen arabischen Nachbarstaaten, zum Beispiel Iran, haben es bisher nicht verstanden, eine Politik zu betreiben, die den Israelis überzeugend darstellt, dass die arabischen Nachbarn die Existenz Israels bereit sind, nicht nur anzuerkennen auf der diplomatischen Ebene, sondern mit Israel zu koexistieren. Besonders böse in diesem Zusammenhang ist der Iran und die gegenwärtige iranische Führung. Das alles führt dazu, dass Israel sich immer wieder gerechtfertigt fühlt, in seinen gelegentlich sehr autistisch anmutenden Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehört auch die Weigerung, sich an der Non-Proliferation, an der nuklearen Nichtverbreitung vertragsverpflichtend zu beteiligen. Zeigt aber, und deswegen ist die Frage, die Sie stellen, so ungeheuer wichtig, zeigt aber, dass der Besitz von Atomwaffen, respektive die Bereitschaft darauf zu verzichten, ursächlich zusammenhängt mit einem größeren politischen Problem. Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, nämlich Koexistenz im Nahen Osten, solange wird es auch keinen Nuklearwaffenverzicht geben und solange wird es die Gefahr geben, dass sich Nuklearwaffen vielleicht weiter ausbreiten.
Die andere ganz gefährliche Region ist Pakistan, Afghanistan. Pakistan hat auch die Atomwaffe, Sie haben es vorher erwähnt. Wie realistisch sind denn die Drohungen, die immer wieder im Westen ausgesprochen werden, die pakistanische Bombe könnte dort in falsche Hände geraten?
Das Gravierendste an diesem Problem ist, dass niemand genau weiß, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen in Pakistan sind. Es zeigt sich aber, welche Gefahren entstehen, wenn unsichere Kantonisten, und dazu gehört auf staatlicher Ebene natürlich das gegenwärtige Pakistan, in den Besitz von Nuklearwaffen gelangen und welche schädlichen Konsequenzen sich ergeben, wenn in dieser Region auch von anderen Mächten wie den Vereinigten Staaten oder dem heutigen Russland strategisch widersprüchliche Politik betrieben wird. Es war geradezu strategisch hochgradig gefährlich, dass die Vereinigten Staaten mit Indien, das den Nichtverbreitungsvertrag ja nicht unterschrieben hat und das über Atomwaffen verfügt, einen Vertrag geschlossen hat über die friedliche Nutzung der Kernenergie, ohne von Indien zu verlangen, dass es sich allen Kontrollen der Wiener Atomenergiebehörde unterwirft. Das musste dem Erzrivalen Indiens, Pakistan, enormen Auftrieb geben. Das heißt, wenn man auf das Problem Pakistan guckt und auf die Frage guckt, wie sicher sind die Atomwaffen, muss die Oberfrage lauten, wie sicher sind die politischen Verhältnisse, und die sind leider sehr labil.
Global Zero, wie realistisch ist eine atomwaffenfreie Welt? Das fragen wir im heutigen Kontext den Sicherheitsexperten Walter Stützle. Herr Stützle, Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, es sind vor allem zwei Punkte, die die nukleare Abrüstung wieder auf die weltpolitische Agenda setzen. Es ist der Mut und der Wille von Präsident Obama und es ist die Furcht vor dem Iran und dem internationalen Terrorismus. Sie haben es gerade schon erwähnt, wie es in Pakistan aussieht. Ist es denn relativ leicht für Terroristen auf der Welt an spaltbares Material zu kommen?
Die Wiener Atomenergiebehörde hat mehr als 1000 Fälle verzeichnet, wo terroristische Gruppen versucht haben, an spaltbares Material heranzukommen, also angereichertes Uran oder gar Plutonium. Allerdings von dort aus bis zur Herstellung einer Atomwaffe ist ein weiter und technisch keineswegs einfacher Weg. Was mit Recht befürchtet wird, ist, dass es gleichwohl terroristischen Gruppen gelingen kann, eine sogenannte schmutzige Bombe herzustellen. Das heißt, man benutzt verstrahltes und strahlendes Material, um es irgendwo in einem Zentrum großer Bevölkerungsdichte, nicht in Form einer Nuklearwaffe, sondern in Form eines Explosivkörpers zu installieren und zur Explosion zu bringen und damit in enorme Schäden, vor allen Dingen Panik auszulösen. Das heißt, es wird ganz wichtig sein, Obama bei dem Versuch zu unterstützen, im ersten Schritt überhaupt weltweit zu registrieren, zuverlässig zu registrieren, wer verfügt über spaltbares Material, wie viel und wo ist es, Und ist es kontrolliert? Und wenn es nicht kontrolliert ist, wie kann man es unter Kontrolle bringen? Das ist der erste wesentliche Schritt. Und deswegen hat ja auch im April in diesem Jahr die erste nukleare Sicherheitskonferenz unter Obamas Vorsitz stattgefunden.
Geht denn das alles nur oder vor allem von Pakistan aus? Also Sie haben diese über 1000 erwähnt, die auf dem Schwarzmarkt zu haben sind. Ist es vor allem Pakistan oder gibt es auch in anderen Ländern, die Atomwaffen besitzen, undichte Stellen?
Es ist mit Sicherheit nicht nur im pakistanisch-indischen Raum. Es gibt auch andere Länder, die in diesem Zusammenhang genannt wird. Das Problem ist, dass in dem Moment, wo man Länder nennt, läuft man Gefahr, dass man andere vergisst und dass man sozusagen einseitig mit dem Finger zeigt. Aber es sind auch Versuche beobachtet worden nach der Auflösung der Sowjetunion, wie man so sagt, im post-sowjetischen Raum. Es sind Versuche auch im Nahen Osten beobachtet worden.
Wie ist es denn im Iran? Sie haben das vorhin schon erwähnt, man weiß nicht genau, wie weit er ist. Hinzu kommt eine Regierung, die nun überhaupt kein Verlass ist. Wie viel Gefahr könnte von einem Iran ausgehen, der wirklich die Bombe hat?
Iran ist ein besonders dramatischer Fall, denn Iran hat den Kernwaffenvertrag unterschrieben, hat sogar die Kontrollen alle akzeptiert, hat sogar die Zusatzprotokolle für Kontrollen akzeptiert und dann angefangen mit nicht gemeldeten Kernenergie versuchen, sich vertragswidrig zu verhalten und ist dabei entdeckt worden. Das hat zu dem Verdacht geführt, der bis heute ja nicht bewiesen ist, aber der anhält, dass der Iran auf dem Weg zu einer Atomwaffe ist. Die Reaktion auf diese Politik, die insbesondere von Präsident Bush gesteuert wurde, war grundfalsch. Es hat nämlich, dieser Versuch hat sich konzentriert, ganz ausschließlich auf das Thema Atom und Kernenergie und Atomwaffen. Das ist aber nicht das alleinige Thema, das ist nur der Kern des Themas. Das Thema ist Sicherheit für den Iran, also für einen Staat, der in einer Region lebt, wo Atomwaffenstaaten wie Pakistan, aber auch Israel zu den Nachbarn gehört. Das heißt, man muss auch iranische Sicherheitsinteressen mitdenken. Das hat Bush versäumt und ob es gelingt, aus dieser Verengung wieder rauszukommen, ist bislang eine offene Frage. Wenn Iran tatsächlich den Schritt machen sollte, und kürzlich wurde berichtet, dass die amerikanische politische Führung im Pentagon der Meinung ist, es würde wahrscheinlich mindestens noch 3 bis 5 Jahre dauern, wenn Iran tatsächlich den Schritt machen sollte und er würde gelingen, würde es die Nahostsituation grundlegend verändern.
Sie haben sich, Herr Stützle, mal für sogenannte nuklearfreie Zonen ausgesprochen. Da bieten sich natürlich der Nahe und der Mittlere Osten vor allem an. Ist das denn realistisch, dass man irgendwann mal diese gefährlichste Region als atomwaffenfreie Zone hinbekommt?
Es ist erstens wünschenswert, dass daran gearbeitet wird und darauf hingearbeitet wird. Und zweitens, es wird in dem Moment realistisch, wo alle Beteiligten in der Region und alle Garantiemächte von außerhalb, insbesondere die Vereinigten Staaten, Erfolg haben bei der Frage, wie überzeuge ich die teilnehmenden Staaten, Iran, Saudi-Arabien, Israel und andere, Irak gehört auch dazu, wie überzeuge ich diese Staaten, dass ihre Sicherheit ohne Atomwaffen besser garantiert ist als mit Atomwaffen. Das heißt, es ist eine hochgradig politische, es ist eine hochgradig auch psychologische Frage.
Die Hauptreservoire liegen natürlich nach wie vor in Russland und in den USA. Etwa 90% der Atomwaffen sind dort vorhanden. Das heißt, die Hauptverantwortung geht also auch von Moskau und von Washington aus. Nun trifft man sich zur Überprüfungskonferenz für den Atomwaffensperrvertrag im Moment in New York. Was erwarten Sie sich denn von der Überprüfungskonferenz zum Nichtverbreitungsvertrag?
Alles, was bisher bekannt geworden ist, lässt nicht darauf schließen, dass die Überprüfungskonferenz mit einem großen Erfolg enden wird. Aber eigentlich wäre notwendig, dass die Überprüfungskonferenz erstens zur Kenntnis nimmt, uns positiv wertet, den nuklearen Kurswechsel der amerikanischen Administration. Zweitens, dass sie Löcher im Kontrollmechanismus, die ja bestehen, stopft und die Wiener Atomenergiebehörde nicht nur finanziell und mannschaftsmäßig, sondern auch politisch wesentlich stärkt. Drittens wäre es dringend notwendig, gerade mit Blick auf den Nahen Osten, Israel, aber eben auch Pakistan und Indien daran zu erinnern, dass wenn sie schon nicht in den Kernwaffensperrvertrag gegenwärtig eintreten können, sie wenigstens ihr Gebaren, ihr nukleares Gebaren einer internationalen Kontrolle unterwerfen und sich langfristig verpflichten, auf Kernwaffen zu verzichten. Das sind ganz schwierige und sehr große Ziele. Aber wenn eine so große Konferenz zusammentritt, sollte sie sich nicht mit dem bescheidenen Kleinen begnügen.
Nach der ersten Sitzungswoche der New Yorker Atomwaffenkonferenz, an der immerhin Vertreter aus 190 Staaten teilnehmen und die noch bis zum 28. Mai dauert, lässt sich sicher feststellen, dass die USA bei ihrem Willen, das Thema Abrüstung voranzutreiben, bleiben. Sie haben eine neue Transparenz geschaffen, indem US-Außenministerin Hillary Clinton bekannt gab, dass die USA derzeit 5.113 atomare Sprengköpfe sofort einsetzen könnten. Zudem sind die sogenannten START-Verhandlungen, die Verhandlungen zwischen Russland und den USA über die strategischen Atomwaffen, bilateral bereits angelaufen. Dagegen stocken die Verhandlungen innerhalb der NATO über eine komplette Abrüstung der immerhin 200 taktischen Atomwaffen, die im Moment noch in Europa lagern. Und Irans Präsident Ahmadinejad hat bei seiner Hetze gegen den Atomwaffensperrvertrag in New York letzte Woche durchaus die Zustimmung einiger kleinerer Länder erhalten. Es scheint also noch ein weiter Weg hin zu dem von Präsident Obama ausgerufenen Ziel von einer atomwaffenfreien Welt zu sein. Mögliche Schritte in den nächsten Monaten, eher wahrscheinlich in den nächsten Jahren, könnten sein: erstens die 5 nach dem Atomwaffensperrvertrag zugelassenen Atommächte einigen sich auf rasche und auch auf einseitige Abrüstungsmaßnahmen. Zweitens, die Kontrolle der zivilen Nutzung der Kernenergie durch die Wiener Atomenergiebehörde muss wesentlich strenger erfolgen als bisher. Und drittens muss der Druck auf die Atomstaaten Indien, Pakistan und Israel, nun auch dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, wesentlich erhöht werden. Das Gleiche gilt für Länder wie Nordkorea oder den Iran, die wohl kurz vor der Entwicklung der Atombombe stehen. Es darf nun mal bei den Atomwaffen keine Sonderwege geben. Sonst wird eines Tages vielleicht wirklich wahr, was Walter Stützle prophezeit.
Die Erfahrung der Menschheit ist leider die, dass alles, was erfunden worden ist, irgendwann auch benutzt worden ist. Das haben wir auch bei den Chemiewaffen erlebt. Das haben wir auch bei den biologischen Waffen erlebt. Wir haben es leider sogar in Hiroshima und Nagasaki bei den Atomwaffen erlebt. Es gibt also keine Gewähr, dass Vernunft von dem Einsatz atomarer Sprengmittel abhalten würde. Deswegen wäre es besser, sie zu beseitigen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.